Dann rufe ich auf die nächste Fragerunde, die dritte. Und es beginnt der Kollege Runde für die SPD-Fraktion.
Ja, ich hätte zwei Fragen zu zwei Komplexen. Einmal zu Herrn Kirchhoff. Wir haben ja lange diskutiert über Pralinenschachteln und wie viele Pralinen verträglich sind für den Magen und wo die Unverträglichkeit einsetzt. Und das, was wir jetzt beim 104a4 Grundgesetz an Formulierung drin haben, scheint mir ein hochverdorbener Magen zu sein. Hier also, Herr Kirchhoff, da wir in der Analyse übereinstimmen, des Textes für die Grundgesetzänderung, halten Sie es wirklich für glücklich, wenn aus dem Text eindeutig hervorgeht, dass selbst bei einer 100-prozentigen Übernahme der Kosten durch den Bund trotzdem der Zustimmungsvorbehalt für die Länder wirksam wird? Und da glauben Sie, es macht irgendeinen Sinn, also ganz jenseits von Verfassungsästhetik, das Thema dann über eine Begründung zu regeln, die gegen den Text des Grundgesetzes läuft. Wie ist das überhaupt dann rechtlich zu bewerten? Und damit verbunden eben auch die Frage, werden dadurch so viele Zustimmungsvorbehalte ausgelöst, dass man die schwierige Operation beim 84.1 konterkariert? Das ist die eine Frage an Professor Kirchhoff. Die zweite richtet sich an die Professoren Meyer und Koriot. Hier geht es ja um die Frage, wie sieht das aus mit dem Thema nach der Reform ist vor der Reform. Ich kenne den Zusammenhang, dass seinerzeit, Herr Schön, als wir Länderfinanzausgleich neu geregelt haben, gesagt wurde von den finanzstarken Ländern, und im Anschluss muss aber kommen die Föderalismusreform. Heute wird argumentiert bei der Föderalismusreform, aber das funktioniert nicht, wenn man nicht gleich anschließt wieder eine Finanzverfassungsreform. Da haben wir den Prozess im Finanzverfassungsbereich ja erlebt mit den Ergebnissen, die hier vorliegen. Grunderwerbssteuerheberecht, weiß ich, wie schwer das überzeugungsmäßig bei den Ländern überhaupt durchzusetzen war. Der sinnvolle Tausch Kfz-Steuer gegen Versicherungssteuer zwischen Bund und Ländern ist nicht geglückt. Ist es angesichts einer Situation, wo wir 2005 erstmalig den neuen Länderfinanzausgleich in Kraft hatten, nachdem wir hier in der Föderalismusreform jetzt Regelungen haben, die die Finanzen betreffen, aktuell, aber auch auf 13 und 19 als Termine, ist es vor einem solchen Hintergrund sinnvoll, für die Finanzverfassung zu reformieren? Welcher Zeithorizont ist dort dann sinnvoll und angemessen? Kann man heute in 2006 vorhersehen, welche Auswirkungen das Ganze haben wird bis 2019, sodass man jetzt dann all die Träume von irgendwelchen Trennungstheoretikern dort blühen lassen kann?
Vielen Dank, Herr Kollege Runde. Jetzt fragt Herr Lattmann, Vertreter der Kommunalen Spitzenverbände.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Fragen beziehen sich auf Artikel 125c und 143c, also die Entflechtung der Gemeindeverkehrsfinanzierung. Und sie richten sich an Herrn Professor Koriot und eigentlich an Herrn Professor Berthold. Der ist nicht da, dann nehme ich aber, weil er in seinem Vortrag auch darauf eingegangen ist, Herrn Professor Homburg. Wie sollen die für eine Leistung, zur Grundbeschreibung. Im Grundsatz wird das GVFG ja dadurch entflechtet, dass die Länderfördermittel auf die Länder ohne Zweckbindung übertragen werden. Und das Bundesprogramm des GVFG, das macht ungefähr 20% der derzeitigen GVFG-Mittel auf weiter finanziert werden darf bis 2013, 2019. Wie soll unter diesen Umständen die für eine leistungsfähige städtische Infrastruktur notwendigen überregional wirksamen großen Verkehrsinvestitionen ohne projektbezogene Bundesfinanzhilfen noch realisiert werden? Und wie soll eine alternative Finanzierungsregelung auf der Grundlage des Einwohnerschlüssels aussehen, um den besonderen Finanzierungsbedarf für die aufwendige Verkehrsinfrastruktur in den städtischen Verdichtungsräumen berücksichtigen zu können? Und wie sollen, das ist die zweite Frage, die in den nächsten Jahren noch wachsenden Aufgaben in der Grundsanierung städtischer Verkehrsbauwerke ohne Bundesfinanzhilfen noch finanziert werden? Wäre es nicht sinnvoll, die investive Zweckbindung des Mittelvolumens beim GVFG nicht nur beizubehalten, sondern über die bisherige ausschließlich Förderung des Neu- und Ausbaus hinaus auch auf Investitionen im Bereich der Grundsanierung der Verkehrsinfrastruktur auszudehnen? Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Lattmann. Jetzt Frau Kollegin Tillmann für die CDU-CSU-Fraktion.
Meine Frage geht an Herrn Professor Rentsch und an Herrn Professor Kirchhoff. Wir haben eben über das Hochschulprogramm gesprochen. Sehen Sie auch nach neuer Verfassungslage, sollte sie so kommen, mit dem Ausschluss der Finanzierungsvollmacht des Bundes in die ausschließliche Gesetzgebung der Länder Möglichkeiten, wenn wir als Bundestagsabgeordnete zu dem Ergebnis kämen, wir müssten Geld vom Bund auf die Länder formieren? Hinweis Artikel 106 haben Sie beide in Ihren Stellungnahmen ja schon gebracht.
Vielen Dank, Frau Kollegin Tillmann. Jetzt Herr Württemberger für das Land Baden-Württemberg.
Ja, die Frage richtete sich eigentlich an Herrn Professor Berthold, der aber nicht da ist. Ich möchte Ihnen die Frage deswegen an Herrn Professor Hamburg und Herrn Professor Kirchhoff stellen. Es geht darum, dass unter anderem auch bei Herrn Professor Berthold positiv gewürdigt wurde, dass im Bereich der Steuerautonomie sich wenigstens ein kleiner Schritt tut beim Thema Grunderwerbsteuer. Aber es wird die These aufgestellt, dass letztlich wollen Bundesländer und Gemeinden im internationalen Standortwettbewerb bestehen, sie mehr autonome Handlungsspielräume brauchen, und zwar auch auf der Einnahmenseite, sicherlich nicht nur dort, aber eben auch auf der Einnahmenseite. Meine Frage an die beiden Sachverständigen geht in folgende Richtungen. Erstens, in welchen Bereichen sollten aus Ihrer Sicht die Möglichkeiten im Bereich der Finanzautonomie der Länder sinnvollerweise erweitert werden über das, was jetzt hervorgesehen ist, hinaus? Zweitens, wie sollte in diesem Bereich aus Ihrer Sicht die notwendige bundesstaatliche Solidarität zwischen Bund vertikal und zwischen den Ländern und auch horizontal zwischen den Ländern ausgestaltet sein bei einer erweiterten Finanzautonomie? Und die dritte Frage vielleicht speziell an Herrn Professor Homburg, welche Möglichkeiten ergeben sich für die Ausweitung des wirtschaftlichen Wachstums? Professor Berthold sprach es heute an. Wo sind hier die Zusammenhänge und welche Chancen würden Sie sehen für ein höheres Niveau der volkswirtschaftlichen Leistungskraft unseres Landes?
Vielen Dank. Jetzt Herr Kollege Burgbacher für die FDP-Fraktion.
Ich habe eine Frage an Herrn Professor Fuest. Die FDP hat ja eigentlich immer Wert darauf gelegt, die Finanzreform der Finanzverfassung jetzt schon beim ersten Teil mit einzubeziehen. Das war ja, Herr Rundl, eigentlich offiziell ausgeklammert. Wir haben sie nur an gewissen Stellen getan. Nun wurde uns ja zugesagt, dass das bald angegangen wird, und auch die meisten Experten haben ja eigentlich sehr deutlich gemacht, dass es darauf wirklich ankommt. Deshalb meine Frage, Herr Professor Fuest, wie sehen Sie den Zusammenhang zwischen Föderalismusreform 1 und 2, auch die gegenseitige Bedingtheit? Sehen Sie bei dem, was jetzt auf dem Tisch liegt, eventuell Dinge, die man ändern müsste, um 2 überhaupt zu ermöglichen oder hinzufügen müsste? Denn für uns ist das schon ganz maßgeblich, dass eben dieser ersten Reform dann eine zweite Reform folgt. Und Herr Professor Homburg, nachdem Sie sich vorher eher positiv über 104 A4 neu geäußert haben, aber von Herrn Professor Mayer doch sehr scharf angegriffen wurden, würde ich doch von Ihnen gern noch mal eine Replik haben. Das war dann die Frage an Sie.
Vielen Dank für die Aufforderung zur Replik. Jetzt gehen wir in die Antwortrunde. Und es beginnt Herr Professor Füst auf die Frage des Kollegen Burgbacher.
Was ist der Zusammenhang zwischen der Föderalismusform 1 und 2? Ich denke, aus den verschiedenen Stellungnahmen der Sachverständigen ist, wie Sie schon angedeutet haben, sehr deutlich. Insgesamt ist doch sehr deutlich geworden, dass die Zielrichtung, die Stoßrichtung dieser Föderalismusreform 1 sehr vernünftig ist und sehr gut ist. Abbau von Mischfinanzierungstatbeständen, klare Verantwortlichkeit in der Politik auf Länder- und Bundesebene, mehr Eigenverantwortung der Länder. Die Stoßrichtung ist richtig. Das, was jetzt umgesetzt wird, ist aber doch in manchen Bereichen sehr unzureichend, um diese Ziele zu erreichen. Aber in Einzelmaßnahmen der schon verschiedentlich angesprochenen Autonomie bei der Grunderwerbsteuer beispielsweise haben wir schon Schritte in diese Richtung. Insofern denke ich, dass die Föderalismusreform 2 quasi notwendiger Bestandteil dieses Gesamtprojekts sein muss. Ich kann nicht sagen, dass ich jetzt einzelne Punkte sehen würde, unter denen, die jetzt beschlossen werden, die eine solche Föderalismusreform 2 verbauen würden. Das bestimmt nicht. Es ist nur so, dass, denke ich, schon auch deutlich werden muss, dass viele der Ziele, die hier angesprochen werden, beispielsweise auch einen signifikanten Beitrag zu leisten zu soliderer Haushaltspolitik bei Bund und vor allem bei den Ländern. Das ist ein ganz wichtiges Ziel dieser Reform. Da passiert noch nicht sehr viel. Da wird noch nicht sehr viel erreicht. Und aus diesem Grunde denke ich, diese Reform ist ein Schritt in die richtige Richtung. Aber ohne die Föderalismusreform 2 kann sie ihre Ziele einfach überhaupt nicht erreichen.
Vielen Dank. Jetzt Herr Professor Dr. Homburg auf die Fragen der Kollegen Burgbacher, Lattmann und Württemberger.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich beantworte die Fragen in der von Ihnen vorgegebenen Reihenfolge. Zunächst zu Artikel 104a Absatz 4. Da hat Herr Kollege Meyer eben eine andere Meinung vertreten und vielleicht kam aber eine etwas übergroße Schärfe dadurch rein, dass er mich so verstanden hatte, als wollte ich sagen, der Bundesrat stimmt nicht zu, wenn das so hier nicht drinsteht. Dazu muss ich feststellen, dass ich ja hier auf der Sachverständigenratsbank sitze, nicht auf der Bundesratsbank und nicht befugt bin, darüber zu sprechen, was der Bundesrat eigentlich will. Ich meine aber, dass man so etwas wie 104a Absatz 4, etwas in dieser Art, nicht möglicherweise wortwörtlich, braucht. Und jeder, der Mitglied der Föderalismuskommission war, weiß das im Grunde auch. Frau Abgeordnete Tillmann, Sie hatten gesagt, wir sollten bei unseren Vorschlägen bedenken, dass für alles, was gemacht wird, man Zweidrittelmehrheiten braucht. Was ich Ihnen vorschlagen möchte, ist nicht eine Änderung, sondern ich denke, die Diskussion hat zum Ausdruck gebracht, in dem Wortlaut steht nicht unbedingt das drin, was gemeint ist, sondern der Wille wird eher in der Begründung zum Ausdruck gebracht. Und juristisch heißt es ja so schön, die Begründung erwächst nicht in Rechtskraft. Ich möchte Ihnen deshalb Folgendes vorschlagen. Hier steht drin Zustimmung, wenn Pflichten der Länder zur Erbringung von Geldleistungen oder Geldwerten, Sachleistungen gegenüber Dritten begründet werden, und mein Vorschlag, und hierdurch die Landeshaushalte belastet werden. Denn das ist eigentlich das, was gemeint ist. Damit erledigt sich dann die Frage, was passiert, wenn der Bund 100% selber zahlt. Dann soll natürlich kein Zustimmungserfordernis ausgelöst werden oder auch, wenn irgendwie EU-Gelder durchgeleitet werden. Also wenn Sie das etwas präzisieren würden, indem Sie hinzufügen und die Landeshaushalte belastet werden, dann würde der Wortlaut besser, wie mir scheint, der Intention entsprechen.
Bitte. Vielen Dank.
Ich habe ja noch zwei.
Entschuldigung,
Sie werden fertig. Nur ich, Frau Tillmann hob gerade den Arm. Okay, dann war das meine Blauäugigkeit. Wenn das so festgezurrt ist, kann man nichts machen. Dann komme ich zur nächsten Frage des Vertreters des Landes Baden-Württembergs. Bezieht sich auf Föderalismuspakt 2, die Steuerautonomie. Ihre erste konkrete Frage lautet, wo sollte man die Steuerautonomie erweitern? Da habe ich meine Meinung geändert gegenüber meinem Standpunkt vor 3 Jahren. Vor 3 Jahren war ich in der Diktion des Abgeordneten Runde einer der Trennungsapologeten. Ich glaube, da braucht man nicht weiter zu diskutieren. Ein Trennungssystem bei den Steuern ist in Deutschland nicht durchsetzbar. Und das hat auch eine gewisse ökonomische Ratio. Man lernt ja in der Finanztheorie, dass Anleger ihre Eier nicht alle in denselben Korb legen sollten, sondern ein bisschen diversifizieren sollten. Und deshalb haben Bund und Länder eben beide ein Interesse daran, nicht nur allein die Umsatzsteuer zu haben oder allein die Einkommensteuer, sondern sie wollen so ein bisschen diversifizieren. Und deshalb, glaube ich, wird es nicht möglich sein, zu einem Trennungssystem bei den heutigen Gemeinschaftssteuern zu kommen. Das hat dann natürlich seinen Preis, weil auch das Zustimmungserfordernis in diesem politisch brisanten Bereich bestehen bleibt. Das ist klar. Aber ich glaube, es wäre unrealistisch, in Richtung Trennsystem weiter zu diskutieren. Was mir aber machbar erscheint, und das war einer der ganz wenigen Punkte, wo sich praktisch alle Sachverständigen in der Föderalismuskommission einig waren, war, dass man den Ländern die Gesetzgebungsbefugnis über die Steuern gibt, deren Aufkommen ausschließlich ihnen zufließt. Das ist überhaupt nicht einsehbar, dass der Bund Änderungen bei Steuergesetzen macht, wenn das Aufkommen ausschließlich den Ländern zufließt. Ich nenne Grundsteuer, Grunderwerbsteuer, Erbschaftssteuer, Kfz-Steuer. Das erscheint mir auch wirklich kein radikaler Wettbewerbsföderalismus zu sein, vor allem bei der Grundsteuer. Denn bei Grund und Boden ist es so, dass bei höherer steuerlicher Belastung der nicht in anderes Bundesland wegläuft. Deshalb sieht man international solche Steuern auf immobile Faktoren als besonders geeignet für dezentrale Gesetzgebung an. Ihre zweite Frage war, wie soll man Solidarität ausgestalten, wenn die Länder Steuerautonomie haben? Es ist vollkommen klar, wenn man den Ländern Steuerautonomie gibt, kann der Finanzausgleich in der heutigen Form, der also essentiell ein Finanzkraftausgleich ist, nicht beibehalten werden. Und meines Erachtens sollte er auch nicht beibehalten werden, sondern, ich will ihn natürlich nicht ganz abschaffen, aber ich meine, es wäre wesentlich zielsicherer, wenn man den Finanzausgleich anknüpft an die Wirtschaftskraft pro Kopf. So machen wir es auch auf internationaler Ebene. Das BIP pro Kopf ist ein viel besserer Indikator für geringe oder hohe Leistungsfähigkeit von Bundesländern als das Steueraufkommen pro Kopf. Und wenn man so zu einem BIP-bezogenen Finanzausgleich kommt, dann besteht zwischen diesem und der Steuerautonomie auch keinen Konflikt mehr. Ihre dritte Frage war, welche Wachstumschancen ergeben sich durch Steuerautonomie? Da muss ich sagen, anders als Herr Kollege Berthold, glaube ich nicht, dass man dies genau quantifizieren kann. Sondern es ist eher eine Frage ordnungspolitischer Grundüberlegungen. Mehr Flexibilität, mehr Dezentralität, mehr Effizienz führt im Allgemeinen zu Wachstum. Ein Wirtschaftsforschungsinstitut, das dafür viel Geld bekommt, wird auch ausrechnen, wie hoch der Wachstumseffekt ist, ob 1,7 oder 1,8%. Aber das traue ich mir nicht zu. Ich würde nur sagen, es führt zu mehr Wachstum. Die letzte Frage, die mir gestellt wurde vom Vertreter der Kommunen, betraf den Wegfall der Leistung nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz. Hier ist mein Grundurteil eigentlich positiv. Genauso wie im Hochschulbereich bin ich der Meinung, es dient ökonomisch der Effizienz und es dient politisch der Demokratie, wenn man solche Mischfinanzierungstatbestände abschafft. Ich kann auch nicht nachvollziehen, welche Sorgen sich daran knüpfen. Es wird ja sowohl beim Hochschulbau als auch bei der Gemeindeverkehrsfinanzierung so getan, als würde nach Wegfall der Zweckbindung das ganze Geld eingesackt und für irgendwas Sinnloses ausgegeben. Das halte ich nicht für richtig, diese Befürchtung. Wenn ich deshalb eine Kritik hätte an den Änderungen beim Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, dann deckt sich diese mit dem, was Herr Kollege Meyer vorhin mal sagte, dieses Datum 2019, das schockiert schon. Ne? Also dass Sie im Grunde festschreiben, diese Mischfinanzierung im Bereich der Gemeindeverkehrsfinanzierung bleibt bis 2019 erstmal so aufrechterhalten. Das ist zu defensiv, aber wahrscheinlich auch nicht änderbar. Danke sehr.
Vielen Dank, Herr Professor Homburg. Jetzt Herr Professor Kirchhoff auf die Fragen der Kollegin Tillmann, Runde und Württemberger.
Dankeschön, Herr Vorsitzender. Zuerst, Herr Runde, zu Ihrer Frage. Sie hatten ja einmal gesagt, nochmal die Frage aufgeworfen, warum Zustimmungsvorbehalt bei 100%ig finanzierten Bundesgesetzen und das mit der Frage verquickt. Ist es richtig, dass man manche entscheidende Teile der gewollten verfassungsrechtlichen Regel eigentlich nur in der Begründung oder in Begleitgesetzen liest? Ich kann das vielleicht beide Fragen zusammen beantworten. Wenn wir ein zu 100% finanziertes Bundesgesetz haben, was die Länder ausführen, und wir wollen nicht, dass das ein Zustimmungsgesetz wird, und es steht nicht drin unmittelbar im Text, dann fängt die Interpretation an. Natürlich ist das etwas unglücklicher. Aber gerade an diesem Beispiel kann man gut zeigen, mit der historischen Interpretation, gucken Sie in die Parlamentsmaterialien, steht genau das drin, dass man das Ganze reduziert, dass nicht ein Zustimmungsgesetz vorliegt. Dann gehen Sie von der Ratio Constitutionis aus, es soll ein Schutz der Länder vor finanzieller Überforderung sein. Entfällt bei einem 100%ig finanzierten Bundesgesetz, führt zum selben Ergebnis, dann kein Zustimmungsgesetz. Und wenn Sie systematische Interpretationen machen, kann man zum Beispiel vergleichen mit dem 104a Absatz 2. Bei der echten Auftragsverwaltung trägt der Bund alle Ausgaben. Und diese echte Auftragsverwaltung ist im 104 Absatz 4 nicht genannt. Das kann doch wohl nur bedeuten, dass der Fall, dass die Länder gar nicht belastet sind, dass dann auch kein Zustimmungsgesetz entstehen soll. Also mit den klassischen Interpretationsmethoden käme man da schon hin. Es bleibt natürlich immer noch das Häkchen, dass es nicht richtig im Text drin steht. Zu Ihrer zweiten Frage, ob die Quantität der Zustimmungsgesetze sinken wird. Ich hatte selber mal für zwei Legislaturperioden durchgerechnet, wie weit wir die Zahl der Zustimmungsgesetze senken würden. Und ich bin da auf ähnliche Ergebnisse gekommen wie diese Ausarbeitung von der Bundestagsverwaltung. Das liegt auch daran, man muss mal sehen, was im 104 Absatz 4 denn eigentlich der Zustimmung des Bundesrates bleibt. Ich sage mal die Eingrenzung. Erstens, es geht natürlich nur um die Zweckausgaben, nicht um die Verwaltungskosten. Zweitens, es geht nicht um die Auftragsverwaltung, weil um die echte Auftragsverwaltung, weil die im 104 Absatz 2 bereits erledigt ist. Drittens, dann heißt es Pflichten der Länder gegenüber Dritten, also letzten Endes, es ist nicht ganz deckungsgleich, nur wenn ein Geldleistungssatz subjektive Ansprüche Dritter bringt. Und dann viertens diese Frage der Vermögenswertenleistung oder Geldwertenleistung. Da ist schon ein gerüttelt Maß an Eingrenzung drin. In der Pralinschachtel waren ja noch Standards und Ähnliches drin. Also da verspreche ich mir doch eine erhebliche Senkung dieser Zahl. Denn das war ja auch die Stoßrichtung des Ganzen. Zu Frau Tillmann zur Hochschulfinanzierung, wenn es nicht mehr über den 104b geht, wegen dieses Verbots in Satz 2. Für mich liegt die Lösung auf der Hand. Dann müssen wir mit den Steuerquellen operieren. Da gehören die neuen Finanzmittel für die Aufgaben auch hin. Und wenn sich etwas unvermutet entwickelt, haben wir bei einer sonst fixen Steuerquellenverteilung das vom Grundgesetz aus gesehen klassische Ventil, die Umsatzsteuerverteilung, wie es in 106 Absatz 3 und 4 angelegt ist, um das etwas kurzfristiger zu steuern, vielleicht auch langfristig über diese Umsatzsteuer wieder hinzukriegen, dass die Aufgaben und die Mittel deckungsgleich sind. Die Umsatzsteuer ist dafür besonders geeignet, weil sie nicht konjunkturabhängig ist oder weniger konjunkturabhängig als Personensteuern. Und wenn man sieht, dass die EG und die gesamten Steuersysteme von den Personensteuer auf Verbrauchsteuern umsteigen, ist es auch eine sogenannte Wachstumssteuer im Aufkommen. Also da gehört das auch wohl wirklich hin. Hätte ich keine Schwierigkeiten, das dadurch zu finanzieren. Und als letztes noch zu Herrn Württemberger. Einmal, was kann man tun, um die Finanzautonomie der Länder zu vergrößern? Bei mir wäre ganz klar die Lösung Steuerquellenzuweisung, nicht Steuerautonomie. Das widerspricht zwar dem Prinzip des Fiscal Federalism, dass man sagt, die Länder müssen auch über die Einnahmen selber bestimmen können. Aber die Steuerautonomie würde sich etwas schwierig bei uns auswirken. Erstmal muss man fragen, wo geht es überhaupt? Wenn Sie Umsatzsteuer nehmen, ist aus EG-rechtlichen Gründen verschlossen. Artikel 33, 6. Mehrwertsteuerrichtlinie sagt, da kann man die Sätze nicht beliebig länderdifferent variieren. Dann etwas Ähnliches haben wir, und das schnürt sich immer enger zu, nach der Verbrauchsteuersystemrichtlinie bei den besonderen Verbrauchsteuern. Dann hätten wir die Einkommen- und Körperschaftsteuer, wo das geht. Wir haben das Ideal des Binnenmarkts als Markt ohne Steuergrenzen. Da würden wir das falsche Signal setzen, wenn wir ausgerechnet jetzt gemeindescharf, also sozusagen parzellenscharf oder länderscharf neue Steuergrenzen aufrichten würden. Überdies müssten wir dann auch die Steuergrenzen innerhalb des Landes oder zwischen Gemeinden gangbar machen. Das könnte sich die Frage stellen bis hin zu Doppelbesteuerungsabkommen zwischen den Ländern. Erbschaftssteuer wird oft genannt, weil sie allein den Ländern zufließt. Das wäre an sich sinnvoll. Nur Sie müssen sehen, die Erbschaftssteuertatbestände können Sie sehr gestalten. Und der Steuerpflichtige wird auch entsprechend darauf reagieren. Es bleibt also für eine Steuerautonomie nur Gesetzgebungsautonomie. Da würde ich es tun, wenn wir mal die Grunderwerbsteuer beiseite lassen. Das ist ja nicht der große Ertrag. Die Grundsteuer. Bei der Grundsteuer, Homburg sagt schon, das ist eine immobile Steuerquelle, mit der kann man nicht ausweichen. Das Grundstück entscheidet sich immer nach der Belegenheit. Da gäbe es eine Möglichkeit, das gibt auch kaum grenzüberschreitende Tatbestände, dass wir diese ganzen Schwierigkeiten nicht haben. Und das habe ich auch in der Kommission bereits gesagt, wenn die Länder dort eine Autonomie bekommen, da die Grundsteuer den Gemeinden zusteht, wäre das vielleicht auch eine ganz reizvolle Variante einer neuen Kommunalfinanzierung abseits der Gewerbesteuer, also Abschaffung der Gewerbesteuer. Aber das ist vielleicht noch ein Zusatzgedanke. Und das Zweite, Sie fragten, was sollte man im Finanzausgleich ändern? Das ist natürlich ein großes Thema. Aber wenn ich es nur in zwei Sätzen ganz kurz sagen darf, ich glaube, wir müssen bei den einwohnerbezogenen Zuweisungen letzten Endes eine Grundversorgung, ein Grundversorgungsniveau definieren und oben abschneiden, weil das sonst wuchert. Und das Zweite, wir müssen für echte Sonderbedarfe, sei es über Bundesergänzungszuweisung oder sei es über ein eigenes Instrument, was auch horizontal von den Ländern mitgetragen wird, müssten wir irgendwie so eine Art Feuerwehr in zeitlicher Begrenzung schaffen. Danke.
Ja, vielen Dank, Herr Professor Kirchhoff. Jetzt Herr Professor Koriot auf die Fragen des Herrn Lattmann und des Kollegen Runde.
Vielen Dank. Herr Runde, nach der Reform ist vor der Reform. Damit haben Sie in die Zukunft geschaut. Wie es denn auf der Grundlage der ersten Stufe aussehen könnte mit einer Finanzreform? Wir kennen alle das Diktum, dass eine Föderalismusreform ohne Finanzreform Stückwerk ist. Und dafür gibt es gute Gründe. Der Föderalismus sieht eine materielle Aufgabenverteilung zwischen Bund und Ländern vor. Die Finanzverfassung muss dafür Sorge tragen, dass für die verteilten Aufgaben den Gebietskörperschaften eine angemessene Finanzausstattung zur Verfügung steht. Die Finanzverfassung ist Spiegelbild der materiellen bundesstaatlichen Ordnung. Und gerade deswegen ist jede Überlegung zu Fragen des Föderalismus ohne Erörterung der Finanzfragen natürlich unvollständig. Aber jetzt tragen wir diese Frage mal an die erste Stufe, so wie sie vorliegt, heran. Und ich würde die These wagen, dass diese erste Stufe so stehen könnte, ohne dass zwingend auf einer zweiten Stufe Änderungen folgen. Damit will ich nicht sagen, dass eine zweite Stufe nicht wünschenswert wäre oder nicht denkbar. Darum geht es mir jetzt gar nicht. Aber diese Stufe, so wie sie jetzt verabschiedet werden soll, könnte so für sich stehen. Das hängt natürlich damit zusammen, dass ein grundlegender föderaler Kurswechsel in dem, was das erste Paket hier vorsieht, nicht beschlossen ist. Wesentliche Bereiche der Aufgabenverteilung zwischen Bund und Ländern bleiben unangetastet. Das muss man einfach so sehen. Insofern gibt es keinen Zwang, keinen Automatismus, bestimmte Dinge in einer zweiten Stufe in der Finanzreform zu ändern. Sie könnten das Ganze natürlich auch noch kritischer bewerten und könnten sagen, dann ist diese erste Stufe eben keine Föderalismusreform, weil sie eben keinen Zwang auslöst, im Bereich der Finanzen wirklich etwas zu ändern. Graben wir noch ein kleines Stückchen tiefer, unterhalb der Stufe des Zwingenden. Was ist denn eigentlich an Signalen festzustellen, die ausgehen von diesem ersten Paket für die Frage der Finanzreform? Ich habe es eben schon angedeutet, ich sage es nochmal, auch wenn es Sie vielleicht etwas überraschen wird. Die Signale, die ausgesendet werden, sind widersprüchlich. Es gibt zentralistische Signale, auch wenn natürlich das ganze Reformprojekt unter ganz anderen Stichworten segelt. Es gibt aber zentralistische Signale. Zumindest zwei. Das erste, eine Zentralisierung der Steuerverwaltung. Jede Erfahrung lehrt, dass die Verwaltung von Steuern und die Verwaltungskompetenz über Steuern dazu führt, dass irgendwann auch die Ertragshoheit über Steuern zu dem wandert, der sie verwaltet. Schauen Sie sich an die Erfahrung am Anfang der Weimarer Republik mit der Erzbergerschen Finanzreform. Es begann mit einer Umstellung der Steuerverwaltung auf eine Reichssteuerverwaltung und dem folgte dann relativ schnell die materielle Verteilung der Ertragsquellen. Der zweite Punkt, der Artikel 109 Absatz 5. Der Artikel 109 Absatz 5 betrifft den innerstaatlichen Solidarpakt, aber dieser Regelung ist noch ein weiteres Signal zu entnehmen. Die Entscheidung über Kredite als Instrument der Staatsfinanzierung wandert tendenziell zum Bund. Darüber muss man sich im Klaren sein. Und das ist ein Einstieg eben in etwas, was ich auch in die Ecke der Zentralisierung bringen würde. Aber das ist nur der eine Teil der Signale, der zentralistische Teil. Es gibt natürlich auch Elemente des jetzt vorliegenden Pakets, die eindeutig in Richtung einer Dezentralisierung weisen. Am deutlichsten, so meine ich, ist das bei Artikel 105 Absatz 2, der Einstieg in die Gesetzgebungskompetenz der Länder über die Steuern, deren Ertrag ihnen zusteht. Das könnte man ausbauen. Der jetzige Einstieg bei der Grunderwerbsteuer ist vergleichsweise maßvoll. Wenn ich es richtig im Kopf habe, erbringt die Grunderwerbsteuer pro Jahr etwa 5 Milliarden Euro. Das ist gemessen am Gesamtsteueraufkommen natürlich vergleichsweise wenig. Die Autonomiestärkung der Länder und die Dezentralisierung in diesem Bereich ist also durchaus begrenzt. Also warten wir es ab, in welche Richtung die Entwicklung geht. Ich halte beides für möglich. Eine etwas stärker zentrale Finanzverfassung, auch wenn vielleicht nur wenige im Moment an so etwas denken. Theoretisch möglich wäre dies. Oder eine stärkere Dezentralisierung. Dass Letzteres vielleicht stärker angedacht ist, bei dem jetzt vorliegenden Paket liegt auf der Hand. Aber so eindeutig scheint mir das nicht. Sollte man, eine abschließende Bemerkung zu diesem Fragenkomplex, sollte man die Steuerautonomie der Länder erweitern in einem zweiten Schritt als Einstieg in eine Änderung der Artikel 106 und 107 Grundgesetz? Im Grundsatz halte ich das eigentlich für sinnvoll, denn in einem föderalen Staatswesen ist es ohne Zweifel eine sinnvolle Ordnung, wenn sowohl Bund als auch Länder Gesetzgebungskompetenzen über substanziell wichtige Steuereinnahmen haben, wie auch immer die Details dann aussehen. Allerdings meine ich, dass man, wenn Überlegungen in diese Richtung gehen, sehr vorsichtig sein sollte. Und zwar vorsichtig gerade auf der Grundlage der ersten Stufe dieser Föderalismusreform, weil die materielle bundesstaatliche Aufgabenverteilung nur in einigen Bereichen geändert worden ist. Und in vielen Bereichen nach wie vor die Situation fortbesteht, dass die Gesetzgebung überwiegend beim Bund liegt, die Ausführung der Bundesgesetze, auch der kostenträchtigen Bundesgesetze, bei den Ländern mit Einschränkungen, gewiss. Aber das Grundprinzip bleibt, weil dies so ist und weil die Länder also nach wie vor auch auf der Grundlage der ersten Stufe Ausgaben zu tragen haben, über die sie selbst gar nicht bestimmt haben, wäre eine Verstärkung der Einnahmenautonomie für die Länder unter Umständen etwas, was ihnen Steine statt Brot gibt. Denn diese Einnahmenautonomie könnten sie im Grunde genommen nur in eine Richtung nutzen. Solange die Länder nicht substanziell die Möglichkeit haben, über ihre Ausgabenlasten selbst zu bestimmen, sind Überlegungen zu einer Änderung der Artikel 106 und 107 Grundgesetz nach meiner Auffassung mit Vorsicht anzufassen. Im Grundsatz sinnvoll, auf der Grundlage des Gegebenen allerdings durchaus schwierig. Herr Lattmann, ich könnte mich natürlich zurückziehen auf die Auskunft, was die Gemeindeverkehrsfinanzierung angeht, dass das eben irgendwann einmal ausläuft. Und wie immer, wenn Mischfinanzierungen beendet werden, dann fällt unter Umständen etwas Sinnvolles, was bei Mischfinanzierung eben mit dabei ist, weg. So ist das eben. Und dann muss man eben Sorge dafür tragen, dass die notwendigen Ausgaben, die Gemeinden in diesen Bereichen haben, aus anderen Quellen kommen. Aber Ihre Frage wirft nochmal die grundlegendere Frage danach auf, ob nicht vielleicht das positive Potenzial der Mischfinanzierung etwas unterschätzt wird. Ich teile durchaus die hier geäußerte Kritik, die mehrfach geäußerte Kritik, dass Mischfinanzierung ineffiziente Verflechtungen mit sich bringen. Das wird niemand bestreiten. Aber positive Effekte von Mischfinanzierung gibt es auch.
Vielen Dank, Herr Professor Kuriot. Jetzt Herr Professor Mayer auf die Frage des Kollegen Runde.
Die Finanzverfassungsreform ist um ihretwillen notwendig, nicht um der Reform, die wir jetzt hier machen. Sie erzwingt nicht die Finanzverfassungsreform. Aber sie ist um ihretwillen notwendig, weil unser System dahin tendiert, dass diejenigen, die das Geld ausgeben, keine Verantwortung, keine politische Verantwortung dafür tragen, wie das Geld eingenommen wird. Da der Bund der Hauptsteuergesetzgeber ist, muss er das gegenüber dem Volk vertreten. Und die, die von dieser Steuergesetzgebung Gelder bekommen, haben es politisch nicht zu vertreten. Das ist sehr angenehm für die, aber es ist politisch, auch demokratisch nicht vernünftig. Der zweite Punkt, sowohl Herr Homburg als auch Herr Kirchhoff haben schon darauf hingewiesen, dass man sich keine allzu großen Hoffnungen von einer Finanzverfassungsreform oder an eine solche knüpfen kann. Also ein Trennsystem durchzuhalten, ist praktisch unmöglich. Ist praktisch unmöglich. Das Einzige, was an fundamentalerer Änderung denkbar wäre, wäre ein Hebesatzrecht auf die Einkommensteuer, möglicherweise auf die Körperschaftsteuer noch der Länder. Immerhin wäre das etwas. Und da gehe ich über Herrn Kirchhoff hinaus, was man den Ländern an Steuergesetzgebung übertragen kann, sind alle Steuern, deren Aufkommen ihnen zu 100% zustehen. Ich sehe nicht ein, warum ein Land, dass 100% der Kraftfahrzeugsteuer, die im Lande aufkommt, erhält, nicht auch die Gesetzgebung darüber hat. Und die Befürchtung, dass es da zu furchtbaren Wettbewerben zwischen den Ländern käme, halte ich für absurd. Wenn Sie mal überlegen, dass selbst im Kommunalbereich es sehr unterschiedliche Hebesätze gibt und darunter niemand so ganz furchtbar leidet, außer der Stadt Frankfurt vielleicht ein bisschen, weil die im Speckgürtel niedriger Gewerbesteuersätze haben. Aber das ist durchaus verkraftbar. Dann werden Sie sehen, dass diese Befürchtungen, dass ein Wettbewerb der Länder untereinander eintritt nach möglichst niedrigen Steuern, nicht eintreten wird. Also das sind Dinge, die man ändern könnte. Was man freilich sagen kann, ist, wenn die Finanzverfassung in etwas radikalerer Weise geändert würde, würde das Rückwirkungen auf das haben, was hier zur Debatte steht. Denn viele der Bestimmungen wie Mischfinanzierungen würden sich möglicherweise dann erübrigen, wenn die Steuerverteilung anders ausfällt. Aber eine Notwendigkeit der Verbindung von beiden gibt es nicht. Und ich prophezeie nochmal, die Finanzverfassung werden Sie nicht vor Mitte des nächsten Jahrzehnts fertig haben. Davon bin ich überzeugt. Darf ich noch zwei kleine Anmerkungen machen? Die eine Anmerkung ist, Herr Homburg, nach 104a4 kann der Bund für Sachleistungsgesetze nichts zahlen, weil nämlich in 104a4 nicht die Regel von 104a3 ist, dass er ausnahmsweise zahlen darf. Das gehört also unbedingt da rein, wenn es überhaupt einen Sinn haben soll. Und zu Herrn Kirchhoff, das wäre ja schön, wenn die bei den Dritten subjektive Ansprüche vorliegen müssen, damit der 104a4 überhaupt eintritt. Das ist aber lange in der Reformkommission debattiert worden, dem haben die Länder aber nicht zugestimmt. Das würde freilich den Anwendungsbereich und damit seine schädlichen Wirkungen etwas einschränken. Also wenn man schon jetzt an Kompromisse denkt, ist das jedenfalls einer der möglichen Hinweise, wo Kompromisse liegen können. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Professor Mayer. Jetzt abschließend diese Runde Herr Professor Rentsch auf die Frage der Kollegin Tillmann.
Ja, vielen Dank. Das ging um die Hochschulfinanzierung, wenn ich das richtig erinnere. Ich möchte Sie einfach mal bitten, sich mit mir in die Rolle eines Finanzministers zu versetzen, eines Landesfinanzministers. Dieser Finanzminister muss in seinem Haushaltsplan große Geldmengen für die Universitäten zur Verfügung stellen. Nun ist er in der Situation, dass die Studierenden zum Teil aus seinem eigenen Land kommen und zum Teil kommen die aus anderen Bundesländern. Und ich habe mal unter meinen eigenen Studenten rumgefragt, wir haben mittlerweile eine ganze Reihe Studenten aus anderen Bundesländern, wo wohnt ihr eigentlich? Da sagen die, ach, unseren ersten Wohnsitz haben wir Mama und Papa und hier haben wir uns noch gar nicht angemeldet. Ja? Wir wollen ja auch keine Zweitwohnungssteuer bezahlen. Das heißt, für diese Studenten, die von aus anderen Bundesländern bekommen, bekommt der Finanzminister noch nicht mal den Anteil, den es pro Land, pro Einwohner im Länderfinanzausgleich, 2.200 Euro im Moment gibt, bekommt. Also er kostet ihm nur. Zum Dritten, Wenn die Studierenden fertig sind, dann gehen sie in andere Bundesländer, jedenfalls zum großen Teil. Das sind die eigenen und sind auch die Fremden. Das heißt, und sie zahlen dort ihre Steuern. Also aus der Perspektive eines Landesfinanzministers ist das Bereitstellen von Studienplätzen ein reines Verlustgeschäft. Daran ändert auch die Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau, wie wir sie heute haben, gar nichts. Trotz der Gemeinschaftsaufgabe sind, ich weiß nicht, ob es alle sind, aber von allen Ländern, die ich in letzter Zeit beobachtet habe, alle Länder sind dabei, Hochschulen zusammenzulegen, Studiengänge zu schließen, Fakultäten an andere Universitäten zu verschieben, Normzahlen zu geben. Also bei uns in Sachsen-Anhalt sollen wir die Studentenzahlen um ein Drittel runterfahren und so weiter. Das heißt, alle Länder sind dabei, runterzufahren. Ja? Politisch wollen wir genau das Gegenteil. Oder noch, was ich gerade vergesse, da ich gerade einen Blick bekomme, die Länder weisen eben immer noch darauf hin, dass die Studenten exportieren. Das heißt, eigentlich ist ja ganz gut, mehr von unseren Studenten gehen woanders zum Studium, als für uns kommen. Ja? Das ist auch der andere Punkt. Das heißt, also es gibt in den Finanzministerien durchaus so die Perspektive, damit möglichst abzubauen. Ja? Und wir sehen das in der konkreten Politik. Daran ändert die Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau nichts, nämlich wenn wir neue Hörsäle bekommen und so weiter, deswegen kriegen wir nicht mehr Studenten, nützt also nichts. Und ich sehe auch nicht, dass die Neuformulierung des 91b in dem Punkt 2 hier wirklich eine Änderung bringen kann. Diese Bestimmung wird keinen Finanzminister veranlassen, in irgendeiner Weise dafür etwas zu tun, dass die Studentenzahlen in dem Land steigen. Ja, wir brauchen eine andere Finanzierung. Ich hatte ja vorhin ja schon mal angedeutet, den Bund sollten wir in dem Boot lassen. Das wird, die Hochschulen würde ich wirklich als, ich will jetzt nicht sagen die einzige, also das wäre jetzt ein bisschen hart formuliert, weil möglicherweise denke ich an irgendwas nicht. Aber im Grundsatz sollte das der einzige Bereich der Landespolitik bleiben, wo der Bund eine Finanzierungskompetenz mitbekommen könnte, einfach aufgrund der Mobilität der Studierenden. Weil Studierende sind so mobil, dass sich diese Kosten nicht einfach nur einem Land, wo der Studierende zufällig studiert, anlasten sollte. Und ich komme da zurück auf den Vorschlag von vorhin, woher, dass man einfach, dass Bundesmittel den Ländern gegeben werden sollten nach Anzahl der Studierenden. Herr Wieland hat ja vorhin gesagt, also nicht nach Examina. Ich hätte an unsere Abbrecher gedacht, als ich an die Examina dachte. Aber vielleicht Studierenden in der Regelstudienzeit wäre schon ein vernünftiger Weg. Dankeschön.